Von der Internationalen Raumstation meldeten sich die Astronauten anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft auch mit einem kleinen Demonstrationsmatch im Orbit.
Hello, I'm Steve Swanson, current commander of the International Space Station Expedition 40. I'm with my crewmates Alex Gerst of Germany, Reid Weiss from the United States. We'd like to say a few words, Alex.
Well, we want to wish all the teams and fans on the ground in Brazil a great World Cup. Have fun and have peaceful games. May the best win and viel Glück.
Die internationale Raumstation mit 6 Besatzungsmitgliedern, alle männlichen Geschlechts, umkreist unsere Erde in über 400 Kilometern Höhe. Und an Bord ist unser deutscher ESA-Astronaut Alexander Gerst, sodass also die Öffentlichkeit auch öfters mal zur internationalen Raumstation schaut. Am Telefon begrüße ich Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Wie gesagt, die 6 Besatzungsmitglieder an Bord, darunter Alexander Gerst, die haben alle Hände voll zu tun. Und so ist es auch vor wenigen Tagen zu einem Ausstieg gekommen von 2 russischen Kosmonauten. Was hatten die zu arbeiten im freien Weltall?
Ja, wie gesagt, es ist die EC-40-Besatzung, die 40. Stammbesatzung bereits auf der Raumstation. 6 Mann, wir wollen die Namen nochmal nennen, 3 Russen, Alexander Skvortsov, Oleg Artemjev und Maxim Surajew. Dazu 2 Amerikaner, Steven Swanson und Gregory Wiseman. Und dazu unser ESA-Astronaut Alexander Gerst, der befindet sich ja seit Ende Mai an Bord der Raumstation, hat viel Arbeit, wie Sie auch schon sagten, mit dieser Blue Dot Mission, so ist das ja genannt von der ESA. Er twittert viel, er hat anscheinend viel Spaß dort oben, fühlt sich sehr wohl, ist auch immer wieder, wie Sie schon sagten, im Fernsehen zu sehen, wird zugeschaltet bei Konferenzen, bei Ausstellungen und Ähnliches, was ja eine sehr, sehr schöne Sache ist. Das Ganze, wie gesagt, ist natürlich auch Arbeit, sehr viel Arbeit. Und dazu gehören eben auch Ausstiege. Und 2 russische Kosmonauten waren ausgestiegen. Es war das 38. russische IWE auf der ISS am 19. Juni, Alexander Skvortsov von Oleg Artemjev. Hauptaufgabe war die Überprüfung von Svezda, diesem russischen Modul, und das Bergen von Experimenten dort, das Umsetzen von Experimenten zum Teil mittels eines Mastes, an dem die Experimente angebracht sind, sowie die Installation einer neuen Antenne für verbesserte Kommunikation mit dem russischen Flugleitzentrum. Wie gesagt, das 38. russische IWE, das insgesamt 180. IWE von Astronauten außerhalb der Raumstation, bei der sich immerhin 116 Astronauten außerhalb der Raumstation aufhielten und zusammen sind das 1131 Stunden im freien Weltraum. Sie sehen also, hier ist eine ganze Menge Arbeit auch außerhalb der Raumstation zu machen. Natürlich war sehr viel dieser Außenbordmanöver dazu bestimmt, die Station aufzubauen. Aber jetzt, wo sie quasi fertig ist, zumindest soweit vom amerikanischen Teil her, gibt es immer wieder Arbeiten. Das Bergen der Experimente draußen, Materialproben und Ähnliches ist klar, aber auch Reparaturarbeiten. Wir hatten ja schon das öfter darüber berichtet, dass man auch Notfallsituationen hat, wo man schnell mal aussteigen muss, um etwas zu reparieren. Hier, wie gesagt, war das Routine. 7 Stunden 23 Minuten, das ist knapp eine Stunde länger wie ursprünglich geplant. Weil es ist doch nicht alles ganz so leicht zu handhaben dort oben in den klobigen Raumanzügen. Und so dauerte der Ausstieg eine Stunde länger.
Und man hörte hin und wieder auch Flüche.
Ja, wenn man irgendwelche Verbindungen nicht so abbekommt. Ich denke mal, wer so an bestimmten Ecken, wo man schlecht rankommt, mit dem Schraubenzieher hantiert und da auch immer wieder abrutscht, der wird wissen, was damit gemeint ist.
Nun ist auch die internationale Raumstation zu versorgen und da gibt es ja einen ganzen Fuhrpark, die Progress-Transporter, also ich rede jetzt von den unbemannten, den europäischen ATV, den japanischen HTV und die amerikanischen Cygnus und Trecken. Nun hat es aber auf amerikanischer Seite wieder einige Verzögerungen gegeben. Was wäre hierzu zu sagen?
Ja, und zwar deutliche Verzögerungen. Es betrifft zunächst die 2. Cygnus-Mission, die zur Raumstation gebracht werden soll. Das ist von OSC, ein Raumfahrzeug, das 2 Tonnen Nutzer zur Raumstation befördern kann. Es wird mit dem Greifarm an die Station angesetzt. Hier gibt es Schwierigkeiten. Hier ist man sehr weit zurück. 2 Monate später wird die ganze Geschichte jetzt höchstwahrscheinlich starten. Am 13. Juli soll Cygnus Orb 2 an der Raumstation dann angelegt werden. Probleme gab es bei der Trägerrakete. Sie hat ja Triebwerke, die auf russischen Triebwerken beruhen, und bei einem Testlauf eines solchen Triebwerkpaares im Dennis Center gab es eine Explosion, also einen verheerenden Testfehler. Jetzt musste man erst einmal die Triebwerke, die in der Trägerrakete schon installiert waren, die für den Start vorgesehen sind, nochmals genauestens überprüfen. Sicher ist sicher. Nach neuesten Erkenntnissen ist alles in Ordnung und der Starttermin soll gehalten werden, sodass am 13. Juli dann angekoppelt werden kann. Wie gesagt, 2 Monate später, als das eigentlich ursprünglich vorgesehen war. Progress M24, die russischen Transporter starten ja relativ pünktlich. Da gibt es eigentlich ganz, ganz selten mal irgendwelche Verzögerungen. Progress M24M ist die Ankopplung für den 24. Juli vorgesehen. Dann ist der nächste Dragon-Flug vorgesehen. Die Dragon SPX-4 soll am 10. August anlegen, auch wieder mittels Greifarm. Auch hier kam es zu größeren Verzögerungen. Die basieren unter anderem darauf, dass ein kommerzieller Flug einer Falcon 9 Trägerrakete immer wieder verschoben werden musste und in den Juli gerutscht ist in der Zwischenzeit, sodass die anderen Falcon-Flüge dann sich auch verzögern, also auch hier. Dann am 12. August soll Georges Lemaître, das ist die Bezeichnung, der Name des letzten europäischen Transporters ATV-5, dort oben anlegen an der Raumstation. Und dieser Transporter wird etwa ein halbes Jahr dort oben verbleiben, um auch die Raumstation, die Bahn der Raumstation immer wieder anzuheben, da sie sehr viel Treibstoff haben. Also diese Versorgungsflüge, diese unbemannten Versorgungsflüge zur Raumstation werden die nächsten Wochen und Monate bestimmen, wie auch weitere Ausstiege. Es ist der 27. und 28. Ausstieg geplant für die amerikanische Seite. Das macht einmal Swanson und Wiseman, dann Wiseman und der europäische Astronaut Gerst. Das Ganze dann nochmal mit Wiseman und Gerst beim 29. Ausstieg etwas später. Das Ganze soll im Juli abgewickelt werden. Und ein weiterer russischer Ausstieg, der 39. von Skvorsov von Artemjev, ist dann für den 20. August vorgesehen. Dabei soll auch wieder ein kleiner Satellit per Hand ausgesetzt werden.
Nun, wir erwähnten die Dragon-Kapsel. Die soll eines Tages auch Menschen ins All befördern, von amerikanischer Seite aus. Die NASA wird Astronauten dafür aussuchen und dann natürlich gegen Bezahlung an diese Firma diese zur internationalen Raumstation befördern lassen. Nun wurde ein Modell davon der Öffentlichkeit präsentiert.
Wirksam hat der Chef von SpaceX, Elon Musk, diese Dragon V2-Kapsel vorgestellt. Sie beruht auf dieser unbemannten Dragon-Kapsel zur Versorgung der Raumstation, ist etwas größer, besitzt ein weitaus besseres Hitzeschild und, was ganz, ganz wichtig ist, wesentlich verbesserte Triebwerke, die Super Dragon-Triebwerke, die ja auch dazu dienen müssen, im Notfall die Kapsel von einer havarierten Trägerrakete abzutrennen. Da gibt es ja 2 Tests noch in diesem Jahr, einen Paddleboard, also vom Boden aus, und einen im Flug. Diese Triebwerke sind zwar relativ klein, haben aber für kurze Zeit einen Schub, der in etwa dem Triebwerk entspricht, dem HM7B, wie wir ihn zurzeit in der Ariane 5 Oberstufe haben. Also hier sieht man schon, dass es sehr große Entwicklungen gab bei diesen Triebwerken. Die Triebwerke sind einsatzbereit, sie sind fertig. Bei der Vorstellung der Kapsel wurden viele neue Technologien erwähnt, auch für das Hitzeschild. Es ist ein Abschmelz-Hitzeschild, wie zum Beispiel bei Soyuz, aber es soll mehrmals eingesetzt werden können. Weiterhin gibt es Technologien in der Steuerung, die ganz neue sind. Wir haben nur noch Touchscreens an Bord, was alles sehr futuristisch aussieht. Aber zur Sicherheit hat man dann auch noch etwas Mechanik drin. Wenn der Computer und der Bildschirm ausfallen, muss man sehr nicht auf sich allein gestellt sein, sondern dann hat man auch noch mechanische Teile dort drin. Das alles sah sehr gut aus, macht viel her, aber es war, wie sich der kanadische Astronaut Hadfield ausdrückte, nichts weiter als das Vorstellen einer Hülle. Wenn man dann weiß, dass die ganze Entwicklung natürlich sehr teuer ist. Die Hälfte des Geldes für die Komplettentwicklung soll bereits ausgegeben worden sein. Nun hofft natürlich SpaceX, den Zuschlag in dem bemannten Programm zu bekommen. Das heißt, den Zugang zur Raumstation durch die NASA-Geld. Aber hier, denke ich mal, wird die ganze Sache ein bisschen problematisch. Es gibt ganz, ganz harte Konkurrenz von Boeing mit der CST-100-Kapsel und die Auswahlverfahren sollen voranschreiten im September mit einem weiteren Teil. Und ich denke mal, da wird es sich schon herauskristallisieren, ob man bei dieser Dragon-Kapsel bleibt oder ob man die CST-100 nimmt. Elon Musk sagt, wir entwickeln die Dragon auf alle Fälle, die Dragon V2, auch wenn wir selber unser eigenes Geld da reinstecken müssen, dann natürlich später. Dann kommt wieder der sehr ehrgeizige Zeitplan von Herrn Musk und er sagt, er möchte den ersten bemannten Testflug dieser Dragon V2 im Jahr 2015 tun, im nächsten Jahr also, und ihn dann anbieten ab 2016 für die Raumstation. Ziel der NASA ist, ab 2017 ein bemanntes Raumschiff, ein kommerzielles Raumschiff an die Raumstation anzudocken. Vorher muss ein bemannter Testflug erfolgen, auch bei der CST 100, die auf der Atlas starten würde oder auf der Delta. Wie gesagt, Elon Musk sagt, er möchte es nächstes Jahr tun und er geht ja dann auch noch weiter, denn diese Kapsel soll weiterentwickelt werden für Mars-Missionen zum Beispiel, dann als Red Dragon, und da nennt er auch schon ein Datum, er möchte in 10 Jahren mit dieser Kapsel zum Mars fliegen. Ich sage mal, hier wird der Mund sehr voll genommen. Ich glaube auch nicht daran, dass wir einen bemannten Flug einer Dragon-Kapsel im kommenden Jahr sehen werden. Wir müssen erstmal einen unbemannten Testflug hinbekommen und die Probleme, die es jetzt schon mit der Falcon-Träger-Rakete gibt, ich denke mal, da sollen wir sehr vorsichtig mit solchen Terminen sein. Aber wir müssen bis September warten, um zu wissen, wer ist denn der Aussichtsreichste, der den Zuschlag bekommt. Es wird höchstwahrscheinlich nur noch einen geben, der da von der NASA finanziert werden wird.
Sie sagten den Mund sehr vollgenommen. Das könnte auch zutreffend sein für Space Adventures, die Touristen zum Mond transportieren lassen sollen. Und da gibt es sehr widersprüchliche Meldungen. Was können Sie kurz formuliert uns hierzu noch sagen?
Ja, Space Adventures hat jetzt vor kurzem angekündigt, die hätten jetzt einen zahlenden Touristen, der mit einem Soyuz-Raumschiff um den Mond herumfliegen wird. Das soll so ähnlich funktionieren wie in den späten 60er Jahren diese Sondraumschiffe, das waren ja Soyuz-Raumschiffe, die an Bord einer Proton gestartet wurden, um den Mond herumgeflogen sind, wieder zur Erde zurückgekehrt sind. Das wollte man auch bemannt machen, um die Zeit zu überbrücken bis zur bemannten Mondlandung, auch auf russischer Seite, um den Amerikanern etwas zuvorzukommen. Aber die Amerikaner waren dort schneller, hatten ein Apollo-Raumschiff Nummer 8 in einer Mondumlaufbahn. Deswegen brauchte man diese sondbemannten Flüge dann nicht mehr. Nach dieser Variante würde man das jetzt machen. Technisch ist das kein großes Problem. Man braucht einen Soyuz mit einem speziellen Hitzeschild und einem verbesserten Triebwerkssystem. Man muss ja wieder aus der Mondumlaufbahn herauskommen. Man würde ein kleines Habitatmodul bauen, das ist ein verbessertes Soyuz-Orbitalmodul. Das würde man zusammen mit einer Proton starten, mit einer Übergangsstufe, mit der man dann zum Mond fliegt, einer Block DM3, die man etwas verbessern würde. Man würde das Soyuz dann an dieses System ankoppeln. Entweder war Soyuz dann vorher schon mal 3-4 Tage an der Raumstation, um, muss man sagen, den beiden Touristen, 2 Touristen sollen fliegen, dann schon etwas Raumfahrterfahrung gegeben zu haben. Dann fliegt man mit diesem Ding um den Mond mit einer freien Rückkehrbahn und kommt zur Erde zurück. Technisch im Prinzip problemlos, da schon des Öfteren gemacht, wenn auch schon lange her. Finanziell sagt man, man bezahlt für einen Sitz $150 Millionen. Sicherlich würde es auch noch einen zweiten geben, der das machen würde. Dann würde man $300 Millionen zusammen haben. Ich sage mal, die Startkosten für die Proton und die Soyuz wären da durchaus drin. Aber das ist ja nicht alles. Man muss erst einmal dieses System entwickeln. Man muss sicherlich einen unbemannten Testflug machen. Man muss einen bemannten Testflug machen ohne Touristen. Wenn ich dann 2 zahlende Touristen habe, habe ich einen Flug finanziert, den einzelnen Flug finanziert. Ich habe alle Vorbereitungen nicht finanziert. Gibt es Leute, die das nochmal machen, die weiter solche Flüge buchen? Lohnt sich die Entwicklung des ganzen Systems? Roskosmos hat schon abgewinkt. Wenn Roskosmos sehr viel Geld bekäme, würden sie sicherlich tun. Aber sie werden von sich aus nichts tun in Vorbereitung, bevor nicht irgendein Cent geflossen ist. Und das sind nicht nur 300 Millionen für den Flug, sondern für sämtliche Vorbereitung, Infrastruktur, ähnliches mehr. Ich erlaube mir zu sagen zu Space Adventures, wir werden eine solche Mission nie erleben, weil sie nicht finanziert werden kann.
Sagt der Herr Fellenberg, den wir gleich wiederhören in dem astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Wir kommen wieder zum astronautischen Tagebuch. Darin informieren wir über alle Missionen, die im Mai 2014 ins All gelangt sind. Und hierzu habe ich wieder den Herrn Fellenberg.